1956 gegründet, wurde das Forschungszentrum Karlsruhe geprägt durch die Aufbruchstimmung der Nachkriegszeit. Die zivile Nutzung der Kernenergie wurde als ideale Energiequelle betrachtet, eine Hochtechnologie, die die junge Bundesrepublik auf keinen Fall verpassen dürfe, wenn sie wieder eine Rolle als führende Industrienation spielen wolle. Aber schon in dieser Pionierzeit war den Forschenden am späteren Kernforschungszentrum Karlsruhe klar, dass der Verbleib der hochradioaktiven Brennstäbe am Ende ihres Lebenszyklus eine gewaltige technische Herausforderung sein würde. Das Institut für nukleare Entsorgung des Karlsruher Instituts für Technologie kann so auf eine lange Forschungstradition im Umgang mit dem strahlenden Erbe des Atomzeitalters zurückblicken. Zu Beginn setzte man vor allem auf eine Wiederaufarbeitung der abgebrannten Brennelemente, aber die damit verbundene Verflüssigung des hochradioaktiven Abfalls verschärfte das Entsorgungsproblem weiter. Vor 20 Jahren begann man dann mit der praktischen Umsetzung eines sogenannten Verglasungsverfahrens. 2019 wurde es erfolgreich abgeschlossen.
Das ist eben das Prinzip dieser Wiederaufarbeitung. Wiederaufarbeitung heißt, dass man die Brennelemente aus dem Kernkraftwerk herausgenommen hat, dann in Salpetersäure aufgelöst hat und das Uran und das Plutonium abgetrennt hat. Und dann die Spaltprodukte, die da übrig blieben, waren halt erstmal in einer salpetersauren Lösung. Das hat man dann neutralisiert, aber es war immer noch eine Lösung. Die Flüssigabfälle lagen Jahrzehnte in den Tanks und man hatte sich überlegt, was macht man damit? Und eine der Optionen wäre gewesen, die in eine Wiederaufarbeitungsanlage, die man in Belgien gebaut hätte, zu transportieren. Und man hat sich damals dafür entschieden, diesen Transport nicht zu wagen mit diesen flüssigen Abfällen. Und da waren Bürgerinitiativen hier vor Ort durchaus der Meinung, man sollte eine Verglasungsanlage hier vor Ort bauen, um diesen flüssigen Abfall in eine feste Form zu überführen, die also wesentlich besser zu handhaben ist und dann auch endlagerfähig sein soll. Das hat ja hier dann auch funktioniert. Also man hat alle flüssigen Abfälle hier verfestigt und hat sie letztendlich in Kastoren verpackt und dann in ein Zwischenlager überführt. Das ist eine sehr erfolgreiche Entwicklung hier auch in Karlsruhe, um so eine Verglasungsanlage zu bauen und auch richtig zu konzeptionieren. Und sie hat insofern Modellcharakter gehabt, als sie exportiert worden ist. Also sie wurde letztendlich in China dann auch realisiert.
Professor Horst Geckeis leitet das Institut für nukleare Entsorgung des Karlsruher Instituts für Technologie. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Entsorgungskommission, seit 2008 Beratungsinstanz des Bundesumweltministeriums bei der Suche nach einem nuklearen Endlager. 60 Kubikmeter hochradioaktives flüssiges Abfallkonzentrat wurden auf dem Campus Nord des KIT verglast und warten jetzt auf den Bau eines Endlagers. Beim ersten und dann schließlich gescheiterten Anlauf zur Suche nach dem Standort eines solchen Endlagers wurden aus der Perspektive des Experten eine ganze Reihe von Fehlern gemacht.
In den 70er Jahren war eben die Kritik an der Kernenergie sehr groß geworden, sehr stark geworden. Es gab sehr heftige Proteste dagegen. Diese Proteste richteten sich nicht nur gegen die Kernkraftwerke, sondern eben auch gegen die Endlagerung. Und das war damals eben in einem verkürzten Verfahren und vielleicht auch sehr stark politisch bestimmt am Gorleben gewesen. Und das war natürlich so der Ansatzpunkt, an dem sich auch der Streit mitentfachte und was letztendlich auch diese gesamte Frage der Endlagerung sehr stark in Verruf gebracht hat. Ich würde jetzt sagen, das neue Verfahren, was jetzt seit 2017 auch mit dem Standortauswahlgesetz ins Leben gerufen wurde, hat durchaus das Potenzial, hier eine erfolgreiche Lösung zu finden, weil es eben die Bevölkerung mitnimmt und die Öffentlichkeit mitnimmt. Es gibt sehr intensive Partizipationsformate, wo also Bürgerinitiativen, die Bevölkerung vor Ort eben mit ins Boot genommen wird und wo man jeden Schritt wirklich genau erklärt und diskutiert, wie das Ganze zu geschehen hat. Das dauert natürlich etwas länger, aber letztendlich ist das eine Möglichkeit, den Prozess so zu gestalten, dass die gesellschaftliche Kontroverse an der Stelle vielleicht nicht so in dem Maße nochmal exaltiert.
Nach den Erfahrungen mit Gorleben hat man sich in Deutschland für maximale Sicherheit entschieden und dafür längere Wartezeiten bis zur Endlagerung in Kauf genommen. Nach dem jetzt gültigen Standortauswahlgesetz soll der Ort einer tiefen geologischen Endlagerung in einem offenen, politisch transparenten sogenannten Prozess gefunden werden. Das wird aller Voraussicht nach frühestens 2050 sein. Angesichts der zeitlichen Dimensionen einer möglichst risikofreien Lagerung über Millionen von Jahren eine nachvollziehbare Entscheidung.
Es sind schon hochradioaktive, also auch sehr hochradiotoxische Abfälle, die also ein hohes Gefährdungspotenzial besitzen, unbestritten. Und wenn ich jetzt damit irgendwie umgehen will, dann sollte ich sie in einer Situation einbringen oder dort irgendwo hinbringen, wo sie nur ein sehr, sehr geringes Potenzial haben, dass diese radioaktiven Stoffe wieder in die Biosphäre gelangen können. Und das ist eben einige hundert Meter unter der Erdoberfläche und möglichst in einer stabilen geologischen Formation. Und diese geologische Formation, und das ist tatsächlich etwas, was in der Frühzeit auch der Diskussion in Deutschland gefordert worden ist, von dieser geologischen Situation oder Formation sollten Geologen sagen können, dass sie über 1 Million Jahre in der Vergangenheit sich nicht wesentlich geändert haben. Und das war der Ansatzpunkt zu sagen, also die geologische Formation sollte stabil sein über Zeiträume von Größenordnung 1 Million Jahre. Darüber hinaus kann ich vielleicht nicht so furchtbar viel sagen, aber die Geologen können über solche Zeiträume durchaus eine Aussage machen. Und dann bringe ich die Abfälle dorthin, wo ich eben über diese geologische Formation genau dies sagen kann. Über 1 Million Jahre sollte das stabil bleiben.
Die wissenschaftliche Begleitung der Suche nach dem nuklearen Endlager zählt zu den Kernkompetenzen des KIT-Instituts für nukleare Entsorgung.
Die Endlagerforschung oder die Entsorgungsforschung ist eine sehr interdisziplinäre Forschung. Das ist auf der einen Seite geologische Forschung, aber auf der anderen Seite, wo wir uns mit beschäftigen, ist sehr viel Chemie. Also wie verhalten sich diese radioaktiven Abfallformen, wie verhalten sich die Radionuklide? Da gibt es immer natürlich noch offene Fragen. Es ist aber auch die Sozialwissenschaften, die da eine Rolle spielen. Also wie bringe ich die Bevölkerung damit hinein? Und alle diese Dinge spielen damit eine Rolle. Ein Problem des Verfahrens jetzt im Moment ist tatsächlich die Forderung des Standortauswahlgesetzes, einen Standort mit der bestmöglichen Sicherheit zu suchen. Und das in einem vergleichenden Verfahren. Ein Endlager in einem Wirtsgestein kristallin oder im Tonstein oder im Steinsalz sieht völlig anders aus. Und die miteinander zu vergleichen aus Langzeitsicherheitsaspekten und auch wie sich die Abfallformen, Radionuklide verhalten, das ist nicht trivial. Und da muss man sicher auch nochmal schauen, wie man das eben ehrlich und gerecht miteinander vergleicht.
Im Vergleich zur Schweiz und skandinavischen Ländern hat sich die Endlagersuche in Deutschland stark verspätet.
Erstens mal hat das damit zu tun, dass es eben diese lange Diskussion um den Standort Gorleben gab, die also auch sehr lange Zeit eigentlich zu einer Pattsituation geführt hat, wo nicht so sehr viel in diese Richtung dann lief. Da sind sowohl die Skandinavier, also die Schweden, als auch die Finnen, aber auch die Schweizer sind uns da etwas zuvorgekommen und haben uns quasi überholt. In allen drei Ländern sind die Verfahren relativ stringent dann vorwärts gebracht worden und man hat sich auch relativ früh im Verfahren in diesen Ländern auf eine Wirtsgesteinsformation fokussiert. Das heißt, in Skandinavien ist es das Kristallingestein, in der Schweiz, übrigens auch in Frankreich, sind es Sedimentgestein, also Tonstein, und hat dann letztendlich dann auch sehr zielgerichtet diese Wirtsgesteinsformationen dann untersucht und dort auch Endlagerkonzepte entwickelt. In Deutschland hat man sich nach diesen Diskussionen um Gorleben dann eben bemüht, ein gerechtes Verfahren aufzusetzen und dann wirklich die gesamte Bundesrepublik zu betrachten. Und das heißt aber auch, wir haben in Deutschland die Situation, dass wir mehrere möglicherweise geeignete Wirtsgesteinsformationen haben, nämlich Granit oder Kristallingestein, Tonstein und Steinsalz. Und die alle miteinander zu vergleichen und auch in gerechten Verfahren am Ende dann zu einem Ziel zuzuführen, das ist eben sehr langwierig. Und das zeigt sich jetzt eben auch gerade, dass das eben alles sehr lange dauert.
Eine weitere Bestimmung des Standortauswahlgesetzes ist die Bergbarkeit des eingelagerten Abfalls über einen Zeitraum von 500 Jahren.
Die Rückholbarkeit, die im Gesetz steht, bezieht sich auf die Dauer des Betriebs des Endlagers. Das heißt, solange das Endlager offen ist, muss also gewährleistet sein, dass man die Abfälle auch wieder rausholen kann. Die 500 Jahre sind dahin gerichtet, dass man sagt, falls es wirklich zu einem Fall kommt, wo ich mir überlege, das war alles falsch, was wir da gemacht hatten. Also wir haben das Endlager verschlossen, sind dann irgendwie nach einer gewissen Zeit der Meinung, das muss wieder raus. Dann muss gewährleistet sein, dass ich die Abfälle wieder finde. Und es muss auch gewährleistet sein, dass die Behälter, die ich da rein tue, auch noch so sind, dass ich die Abfälle herausholen kann, ohne dass mir die Radionuklide sozusagen daraus trielen. Es hat was also damit zu tun, dass die Behälter so geartet sein müssen, dass sie ihre Integrität über diesen Zeitraum behalten.
Einmal befüllt und endgültig verschlossen, sollte das atomare Endlager wartungsfrei und jede Form des Kontakts mit der Biosphäre ausgeschlossen sein. Ein Risiko, mit dem sich die Entsorgungsforschung beschäftigen muss, ist der Kontakt des strahlenden Materials mit Wasser. Mehrbarrierensysteme sollen das ausschließen.
Die Mehrbarrierensysteme sollen eigentlich verhindern, dass Wasser zu der Abfallform kommt oder zumindest die Wahrscheinlichkeit verringern. Und wenn es dann eben doch zum Wasserzutritt zu der Abfallform kommt, dass möglichst verhindert wird, dass Radionuklide in die Biosphäre gelangen. Und so ein Mehrbarrierensystem besteht aus der Abfallform selbst. Also der abgebrannte Kernbrennstoff ist kein Zucker, der sich gerade so auflöst, sondern das hat eine Konsistenz, die möglichst verhindert, dass Radionuklide austreten können. Oder die verglaste Abfallform hat dieselbe Funktion. Dann habe ich einen Behälter, der das Ganze nochmal für eine Weile einpackt und verhindert, dass Wasser dazukommt. Und dann habe ich nochmal alle Hohlräume durch einen sogenannten Versatz verschlossen, dass da möglichst wenig Wasser überhaupt Platz drin hat. Und dieses Versatzmaterial hat zusätzlich die Eigenschaft oder sollte die Eigenschaft haben, dass es Radionuklide durch Sorption auch nochmal zurückhält. Und dann die letzte Barriere ist das Wirtsgestein selbst, das also verhindern soll, dass Radionuklide austreten können.
In Skandinavien wird es zusätzlich eine Ummantelung mit Kupfer geben.
Das ist ein besonderes Behälterkonzept. Dort hat man sich ja für das Wirtsgestein Granit entschieden. Dieses Festgestein ist halt sehr spröde. Das heißt, es kann sich über die Jahrhunderttausende Klüfte bilden, die wasserführend sind. Oder sie sind auch vorhanden. Man guckt zwar dann, dass man einen Standort findet, wo möglichst wenig Klüfte sind, aber man kann sie nicht komplett ausschließen. Deswegen hat man sich in Skandinavien entschieden, selbst wenn Wasser zum Behälter kommt, findet er dort ein Material, was eigentlich nicht korrodiert. Und das ist das Kupfer. Das Kupfer ist sozusagen korrosionsresistent und soll damit den Abfall sehr lange Zeit auch im Kontakt mit Wasser schützen.
Im Vergleich zum Granit hat die Lagerung im Salz Vorteile.
Steinsalz hat eine viskoplastische Eigenschaft. Das heißt, auch wenn da Risse oder Wegsamkeiten sich bilden, ist es so plastisch, dass der Gebirgsdruck das alles nochmal verschließt und dass da möglichst alles trocken bleibt. Das Salz hat also den Vorteil, es ist dicht, wenn alles funktioniert. Es hat den Nachteil, es ist wasserlöslich. Das heißt also, wenn Wasser von außen kommt, kann es eben subprodieren, das ist der Fachbegriff, also es kann abgelöst werden. Deshalb geht man bei einer Steinsalzformation als Endlagerformation davon aus, es muss möglichst dick sein, damit eben auch durch Subprosionsprozesse immer noch genügend Salz übrig bleibt, um den Abfall zu schützen.
Und auch was geschieht, wenn der schlimmste Fall eintritt und trotz aller Barrieren Wasser eindringt, ist Gegenstand der Forschung.
Es ist so, dass wir den Fall uns schon betrachten, dass Wasser zu der Abfallform kommt und wir wollen eben genau verstehen, wie sich die einzelnen Radionuklide dann verhalten. Mittlerweile weiß man über Jahrzehnte der Forschung, dass einige Radionuklide durchaus sehr stark zurückgehalten werden. Selbst wenn Wasser zutritt, bleiben sie eigentlich dort, wo man sie eingelagert hat. Gehört auch das Uran dazu, beispielsweise der Hauptbestandteil der Abfälle, aber auch solche Transuran-Elemente wie Plutonium beispielsweise. Es gibt andere Spaltprodukte, die sehr mobil sind und wo man sich eben angucken muss, wie viel von denen können wirklich in die Biosphäre überhaupt unter ungünstigsten Bedingungen wandern.
Ein Nachteil, der noch bis zur Mitte des Jahrhunderts andauernden Suche nach dem optimalen Endlager ist die lange Zeit der Zwischenlagerung der Abfälle in Behältern, die dafür eigentlich nicht konzipiert wurden.
Die Zwischenlager sind tatsächlich für 40 Jahre mal lizenziert und genehmigt worden. Jetzt muss man allerdings sich diese Zwischenlagerbehälter auch nochmal genau angucken. Die haben 40 Zentimeter dicke Stahlwände, die sind dicht verschlossen, die werden ständig beaufsichtigt und kontrolliert, dass sie nicht undicht werden. Die werden also, das sagen zumindest alle Experten, sicher auch längere Zeiträume dicht bleiben. Und wenn sie Zeichen von Undichtigkeit zeigen, dann kann man sie reparieren. Es ist also derzeit nicht gedacht, auch wenn sie längere Zeit in einem Zwischenlager sich befinden, dass man in die Gefahr hineinläuft, die umlagern zu müssen. Also das ist sicher nicht das Problem. Das einzige Problem, was man heutzutage hat, man weiß nicht, wie sich der Brennstoff in diesem Behälter über die Zeiträume verhalten wird. Da gibt es relativ wenige Informationen dazu. Diese bestrahlten Brennelemente, muss man sich vorstellen, das sind kleine Pellets, irgendwie so einen Zentimeter im Durchmesser, die in diesen Stäben drinstecken. Und wenn diese Stäbe, die sind aus einer zirkonhaltigen Legierung, mit der Zeit spröde werden, weil sie bestrahlt werden, weil sich Wasserstoff da bildet, dann könnte es sein, dass es durchaus Risse gibt und dass diese Brennelemente sozusagen herausbröseln. Und dann wird man ein Problem haben, wenn man diese Brennelemente dann von dem Zwischenlagerbehälter in einen Endlagerbehälter umpacken muss. Und dann sollte man wissen, wie diese Brennelemente dann auch aussehen. Also das ist im Moment so ein Forschungsvorhaben, die in verschiedenen Instituten, unter anderem auch hier, dann abläuft, um zu sehen, wie verhält sich dieser Brennstoff über längeren Zeitraum bis zu 100 Jahren.
Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des KIT gibt es für Journalistinnen und Journalisten am 2. und 3. Juli die Möglichkeit, einen Einblick in die lange Tradition der Entsorgungsforschung auf dem Campus Nord des KIT zu erhalten.
Wir haben vor, dann wirklich mal durch die Labors durchzuführen, wo wir diese Forschung dann eben betreiben. Wir haben hier ein einzigartiges Labor in Deutschland, das einzige, was da noch übrig geblieben ist, wo wir auch Experimente mit hochradioaktiven Abfällen durchführen können, also mit bestrahltem Kernbrennstoff. Das sind diese sogenannten heißen Zellen, die jeder schon mal irgendwo gesehen hat. Es gibt es also als deutsches Labor nur noch sehr wenig. Es gibt hier ein europäisches Forschungszentrum, die solche Labors noch betreiben. Aber in Deutschland als deutsches Forschungslabor sind wir einzigartig. Und dann wirklich mal schauen, wie wir auch die Forschung mit den unterschiedlichen Wirtsgesteinen dann eben durchführen. Also die Bandbreite von der Abfallform, von der Beginn sozusagen, wo Radionuklide herauskommen können, welche chemischen Formen sie annehmen und wie sie sich in unterschiedlichen Wirtsgesteinsformationen verhalten.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.